Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Bildung in Thüringen. Herzlich willkommen zur Sendung heute hier an diesem wunderschönen warmen Donnerstag. Und wenn die Statistik von Micha richtig läuft, haben wir von irgendwoher die 200. Sendung.
Richtig, die Statistik führe ich, aber erst seit kurzer Zeit. Die ersten, weiß ich nicht, wie viele Sendungen hat jemand anders nummeriert, aber das wird schon stimmen. Wir müssen also das nicht so hinterfragen.
Wir feiern viel zu seltene Jubiläen und deswegen können wir uns da zumindest mal wasserseitig zuprosten zum Wohl auf die nächsten 400. Und
darauf einen Schluck Leitungswasser.
Darauf einen Schluck Leitungswasser, bei der uns natürlich jung erhält. Und wir haben natürlich auch zu diesen sommerlichen Temperaturen entsprechende Themen aus dem Bereich der Bildung. Denn die Bildung ruht nicht, auch wenn Sommerferien angesagt sind und viele Kinder sich irgendwo in Ferienlagern oder an Stränden tummeln und auch einige Lehrer vielleicht von Teneriffa bis Malle sich am Strand so lümmeln und erholen von dem Stress des vergangenen Schuljahres, gibt es trotzdem einige Neuigkeiten. Und da bist du natürlich näher dran am Thema, Micha. Und deswegen frage ich auch einfach mal, es gab eine Tagung Kommission Zukunft Schule.
Naja, das ist
richtig gut. Und was war das Ziel, was war das Ergebnis?
Das war keine Tagung, sondern die Landesregierung hat eine Kommission eingesetzt. Wir kommen da gleich dazu. Ich möchte nochmal erwähnen, dass ich jetzt in der Funktion des Pressereferenten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spreche, weil du mich so schön als Micha angekündigt hast. Und deswegen werde ich also jetzt darüber kurz berichten. Und in der weiteren Sendung haben wir einen Studiogast heute eingeladen, die Katja Nonn. Hallo Katja.
Hallo.
Und Katja Nonn wird uns nachher ausführlich über ihren eigenen Bildungsweg erzählen. Der ist nämlich super spannend, über ihr Engagement, nicht nur in der Gewerkschaft, auch anderweitig. Und dann natürlich, bei welchem Arbeitgeber sie ist. Und das hat alles was mit Bildung zu tun und verschiedene Projekte vorstellen. Das ist so unser Plan für die Stunde. Und jetzt kommen wir zurück zur Kommission Schule. Also da war es so, dass die Landesregierung, also die Schulprobleme, das ist ja, wer jetzt nicht ganz blind und taub ist, kriegt ja mit, dass es irgendwie Probleme im Bildungsbereich gibt und vor allen Dingen auch im Schulbereich, Stichwort Lehrermangel, Unterrichtsausfall etc. Und da hat die Landesregierung, wie man das so macht, um politisch nicht den schwarzen Peter zu haben, erstmal eine Kommission eingesetzt, die unangenehme Forderungen dann und Schlussfolgerungen stellt, und die haben sie eben vorgestellt, die Kommission Schule. Da ist jetzt auch der designierte Bildungsminister Holter saß mit in dieser Kommission, aber er war nur einer von mehreren. Die haben sich auch beraten lassen, unter anderem auch von uns, von der GEW, aber auch von anderen Interessenvertretungen, von der Elternvertretung, Schülervertretung, von Leuten, die in der Lehrerausbildung tätig sind und so weiter. Was sind die großen und kleinen Baustellen, und haben da auf dieser Grundlage eine Empfehlung veröffentlicht mit ganz vielen Sachen. Das sind über 100 Seiten Papier, die da entstanden sind, und ein paar von diesen Dingen, also wir begrüßen das als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, da gibt es viele Dinge, die drinnen stehen, die sind nicht neu, seit Jahren auf verschiedenen Ebenen, an verschiedenen Stellen eingefordert, ignoriert.
Es gab schon mal ein Personalentwicklungskonzept von 2013, und von dem sind einige Teile offensichtlich übernommen, habe ich so beim Querlesen mitbekommen.
Ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Dinge eigentlich nicht neu sind, auch die Lösungsmöglichkeiten, also Beispiel Vertretungsreserve, das heißt, wenn ich einen Bedarf habe von 100% an Personal, dann macht jede verantwortungsvolle Firma, stellt dort 104 oder 108 oder 110% ein, je nachdem, wie so der durchschnittliche Krankenstand ist in der Branche, weil man damit rechnen muss, dass durchschnittlich eben so und so viel Prozent nicht da sind, und dann kann ich Ersatzpersonal oder Vertretungspersonal dort einsetzen und es wird eben trotzdem 100% Unterricht abgedeckt. Thüringen kam auf die Idee vor ein paar Jahren, also das klingt eigentlich lächerlich, aber es ist leider so gemacht worden, nee, wir kommen mit 100% Personal von vornherein aus, bei uns wird keiner krank. Realistisch ist das nicht gewesen, und die Kolleginnen sind immer älter geworden, das Problem ist ja bekannt, und mit älter werdenden Kolleginnen steigt der Langzeitkrankenstand. Also es gibt im Moment knapp oder über 900 Langzeiterkrankte, die also den Schulen nicht zur Verfügung stehen. Das ist im Schnitt an jeder Schule einer. mit 25 Unterrichtsstunden. So, die fehlen einfach. Plus die Kurzzeiterkrankten und so weiter. Und da ist man jetzt als Beispiel wieder drauf gekommen, diese Kommission hat entdeckt, ja, eine Vertretungsreserve wäre doch sinnvoll. Also eine in signifikanter Höhe. Die gibt es seit ein paar Jahren schon, aber das ist marginal. Das ist ein Punkt. Aber eine Sache, die wir schon lange, lange gefordert haben und nun endlich hoffentlich auch bei der Kommission auftauchten und nun vielleicht auch umgesetzt werden, ist einfach die Entlastung von diesem ganzen Verwaltungsaufwand, was die Lehrkräfte selber betrifft, aber vor allen Dingen die Schulleitung. Und da ist eine der Ideen, die die Kommission vorgestellt hat, als Beispiel jetzt nochmal kurz genannt, dass es eben zwei Schulleiter gibt. Es gibt eben einen pädagogischen und einen für den Verwaltungsteil. Das würde die Leute deutlich entlasten. Und würde den Pädagogen die Möglichkeit geben, tatsächlich pädagogische Arbeit zu leisten.
Da hat man so den Eindruck, dass so ein bisschen sich bestimmte Sachen im Kreis drehen und Sachen, die schon mal auf dem Tablett standen und erprobt worden sind, in der Versenkung verschwanden und jetzt wieder hochkommen. Ist das so?
Zum Teil. Zum Teil gibt es auch tatsächlich neue Sachen da drinnen. Zum Teil gibt es auch Sachen, die erst vor kurzem aufgetaucht sind, aber eben auch teilweise Dinge, die schon lange auf dem Tableau standen und von verschiedenen Stellen aus kritisiert wurden. Beispiel auch, weiteres Beispiel, die gleiche Bezahlung der Regelschullehrer. Also gleich heißt, so wie die umliegenden Bundesländer die bezahlen. Da braucht man jetzt nicht studiert haben dafür, für die Vermutung, dass man sagen kann, wenn die hier 500 Euro weniger verdienen im Schnitt pro Monat, dann bewerben die sich natürlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen oder in Bayern. Warum sollten die denn hier bleiben, wenn sie gerade jung sind und vielleicht noch nicht festgebunden irgendwo? Ja, die Landesregierung hat uns das nicht geglaubt, also vor allen Dingen das Finanzministerium, auf Deutsch gesagt, jetzt haben wir den Salat, es fehlen Regelschullehrer an allen Ecken und Enden. Und die Kommission hat jetzt zumindest auch den Vorschlag gemacht, die doch bitte gleich zu vergüten.
Dann fällt mir bei dem Modell immer ein, das exotische Beispiel Nullfachlehrer, die es in Thüringer Schulen auch noch gibt. Das sind die ehemaligen Polytechniklehrer, die eine polytechnische Ausbildung haben und jetzt für alle möglichen Unterrichtssachen eingesetzt werden, aber in der Eingruppierung nach wie vor als Nullfachlehrer hinterherhängen und damit eine oder zwei Gehaltsgruppen unter den anderen stehen. Also auch dieses Relikt wäre Zeit, mal aus der Welt zu schaffen. Ja. Soweit zum Thema Schule. Auch in den Hochschulen läuft ja nicht alles so glatt, wie man sich das denken kann. Ich denke, da können wir vielleicht erstmal eine Musik machen und dann auf dieses Thema eingehen. Da gab es nämlich einen offenen Brief aus Jena, der die Situation darstellt. Und wir machen jetzt weiter mit Musik und die kommt von Jack Rich Stars.
I got to go, got to go. Why? You want me face to face, face to face. Fight, you're gonna fight this storm, smile. Today the rain is gone, try. I wanna see you try, you're gonna find a way. Yeah, yeah. To reach the star. Life is cold, fight. I win a face to face, face to face. Don't cry. I wanna see you strong, and smile. The rain is gone, try. I wanna see you try. You're gonna find a way, yeah, yeah. To reach the star. Woo!
find a way.
In Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, Bildung in Thüringen ist heute wieder aktiv und wir wollten jetzt mal einen Blick werfen auf die Hochschulen, denn da gab es einen offenen Brief der Hochschullehrerinnen und Lehrer aus Jena an die Hochschulleitung. Worum ging es da? Wahrscheinlich um Arbeitsverträge, um Zeitmöglichkeiten. Das, was die GEW ja schon lange anprangert, dass zum Beispiel im Mittelbau und auch in anderen verschiedenen Varianten nach wie vor Zeitverträge dominieren und Beschäftigte nur befristet eingestellt sind.
Genau, das ist das Grundproblem, also prekäre Arbeitsverhältnisse, das heißt entweder ungewollte Teilzeit und oder Befristungen, die nicht gewünscht sind, und das gibt es dort eben in Menge, und ganz viele Tutoren, sogenannte Tutoren, leisten dort ganz viel Arbeit, und da haben sich halt eine Reihe von Tutoren zusammengetan und haben die Universitätsleitung angeschrieben und haben gesagt, sie möchten doch bitte nicht nur einfach ihre Stunde, die sie halten, oder ihre Seminarstunden honoriert bekommen, sondern eigentlich gehört ja dazu auch die Vor- und Nachbereitungszeit dazu. Würde man jetzt sagen, ja klar, warum nicht? Also das ist irgendwie logisch, aber nein, es ist halt dort, das System ist bei vielen, die freiberuflich unterwegs sind, die bekommen in der Regel nur ihre eigene, die Präsenzzeit bezahlt, ne? Aber das ohne Vor- und Nachbereitung weiß ja jeder, kann man eigentlich einen lehrenden Beruf nicht ausüben. Und sie erwarten halt Mindestarbeitszeitverträge oder Teilzeiten von mindestens 50%, und wir als GEW haben gesagt, das ist bei uns schon lange auf dem Schirm und wir unterstützen das nicht nur, diesen offenen Brief, sondern wir gehen auch darüber hinaus und erinnern die Landesregierung nochmals an ihre im Koalitionsvertrag gemachte Behauptung, dass sie sich dafür einsetzen würde. Jetzt sind 2,5 Jahre rum, ist nicht viel passiert. Und haben nochmal das Berliner Vorbild, weil in Berlin gibt es das seit geraumer Zeit, nochmal zitiert. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz machen. Die wichtigsten Punkte. Dort bekommen die nämlich in der Regel einen 40-Stunden-Vertrag, wobei 40 Stunden pro Monat sind. Ein Stundenlohn, der deutlich höher ist als der Mindestlohn. In Berlin beträgt er im Moment 14 Euro. Und die Befristung soll eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren haben und nur in begründeten Fällen weniger. Und als letztes, relativ wichtig, die studentischen Beschäftigten, die als Tutoren unterwegs sind, die sollen eben auch eine eigene Personalvertretung bekommen. Das gibt es hier nicht.
Da können wir vielleicht auf diesen offenen Brief, wenn es da eine Antwort gibt, zum Studienjahrbeginn im Oktober vielleicht nochmal konkreter drauf eingehen und können uns jetzt unserem Gast widmen. Katja, die wartet schon drauf, dass sie endlich hier das Wort ergreifen darf.
Hallo Katja nochmal.
Hallo.
Hallo Katja. Du bist bei Arbeit und Leben beschäftigt und da mit ganz vielen Projekten hast du zu tun, und mit denen wollen wir uns dann auch beschäftigen, weil uns interessiert, was passiert in diesen Projekten und was, wie kann man zu diesen Projekten kommen, was sind die Inhalte, wie kommen die an. Das soll also der Kern unserer Gespräche sein, okay. Aber wir haben auch noch andere Fragen.
Ja, zunächst erstmal, der geneigte Zuhörer wird sich ja fragen, wer ist denn diese Katja Nonn eigentlich? Warum sitzt die da? Und das werden wir jetzt zur Reihe nach aufdröseln. Wir machen und laden uns ja manchmal Gäste ein, wo wir auch über deren eigene Bildungsbiografie sprechen. Das ist ja auch ein Thema der Bildung, logischerweise. Und mit dem Thema wollen wir einfach anfangen. Katja, erzähl doch mal, wo kommst du denn eigentlich her und was war dein erster Schulabschluss?
Ich habe den Kindergarten Summa Cum Laude. Oder nein, war Spaß. Nein, ich habe meinen ersten Schulabschluss war die allgemeine Hochschulreife, das Abitur 1999 in Friedrichroda. Mhm. Damals hieß das Ganze noch Körnberg-Gymnasium. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Es hat 3-mal einen Wechsel, glaube ich, durchgemacht. Ja, das habe ich mein Abitur gemacht, und danach bin ich erstmal direkt in eine Ausbildung gegangen, einen Ausbildungsberuf, habe 3 Jahre die Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert und habe das auch 2002 mit der Facharbeiterin abgeschlossen. Dann 2 Jahre lang auch voll gearbeitet in dem Beruf und dann erst das Studium der Geschichtswissenschaft und Religionswissenschaften hier in Erfurt aufgenommen. Also ich bin auch ein Thüringer Gewächs, muss ich dazu sagen. Ich komme aus dem schönen Thüringer Wald, aus Tabarz, falls das irgendjemand kennt.
Ja, da gibt es doch dieses Spaßbad.
Ne? Um Gottes Willen, ja, es gibt noch mehr.
Okay. Aber bevor wir jetzt kommen zur Uni-Karriere kommen, vorher nochmal, das ist jetzt auch nicht so ganz gewöhnlich, dass jemand mit Abitur dann einen Ausbildungsberuf macht. Oder wann ist, hast du da noch einen Überblick, wie viele Leute das gemacht haben, so aus deiner Abiturklasse?
Es war schon ein relativ großer Anteil dafür, dass eigentlich viele, also ich würde mal sagen, wir waren so im Jahrgang 80 auf unserer Schule, also wir waren schon ein relativ großer Jahrgang. Und von denen würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war, glaube ich, ungefähr die Hälfte, die erstmal einen Ausbildungsberuf gemacht hat, aber sich immer die Option auf ein Hochschulstudium offen gehalten hat. Ziel war es da meistens, erstmal praktische Erfahrung zu erwerben und in dem Bereich, den man als Ausbildungsberuf dann auch gelernt hat, auch ein Studium zu absolvieren. Eine Freundin von mir zum Beispiel war bei der Telekom, hat da eine Ausbildung in Bonn gemacht, Fremdsprachenkorrespondentin und hat dann nochmal VWL studiert an der FH in der Nähe von Bonn.
Mhm. Also bevor es in die Tiefe geht, wie kommt man von der Hotelfachfrau, 2 Jahre Hotelarbeit, zu einem Studium Geschichte und Religion? Das hat doch was mit Wissen und Hoffen und Glauben zu tun, während Hotelfachfrau ist doch was ganz Praktisches.
Es ist vor allen Dingen manchmal sehr desillusionierend. Das war tatsächlich ein pragmatischer Grund, leider auch ein bisschen ein doch demotivierender Grund. Die Berufsberatung in Thüringen war zu dem Zeitpunkt nicht besonders qualifiziert von den Arbeitsämtern. Mir wurde nahegelegt, erstmal einen Beruf zu machen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich machen will. Da war es tatsächlich so, dass mir das nahegelegt wurde. Ich habe das dann erstmal als praktische Erwägung auch so durchgezogen, weil ich mir dachte, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Weil das ist ja ein kaufmännischer Beruf, in dem man sehr, sehr viele Sachen lernt. Also man lernt Eventplanung, man lernt vor allen Dingen kaufmännisches Wissen. Das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr stark den Umgang mit Menschen und in sehr unterschiedlichen Situationen. Das hat mir nicht geschadet, das hat mir eher genützt. Auch jetzt bei der Arbeit vor allen Dingen. Und deswegen habe ich es gemacht. Aber das Geschichtsstudium und auch hier an der Uni Erfurt war eigentlich seit 98 das Ziel. Mhm. Und das habe ich dann auch so gemacht, nach den 5 Jahren sozusagen auf Abwägen.
Das heißt, du bist also jetzt noch nach wie vor vielseitig einsetzbar.
Ja.
Und hast dir also auch so ein paar Sachen noch offen gelassen. Das ist also noch nicht das Ende deiner Bildungsbiografie.
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, wie es weitergeht tatsächlich.
Könntest du dir, es gibt ja einen großen Mangel, das liest man ja immer wieder an Fachkräften, auch im Hotelbereich. Könntest du dir vorstellen, da jemals wieder zurückzukehren?
Also direkt ins Tagesgeschäft nicht. Aus gesundheitlichen Gründen. Also die Aufnahme vom Studium war einerseits der Wille, dann endlich jetzt doch dieses Wunschstudium anzufangen, aber andererseits auch gesundheitliche Gründe.
Okay. Genau. Soweit zum Ersten. Wir bohren dann nochmal ein bisschen nach. Was war das so eigentlich an der Uni? Was ist eigentlich Religionswissenschaft? Und jetzt hören wir nochmal die nächste Musik. Und zwar diesmal
Get It Right.
Klingt gut.
right. Get it 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 right.
Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Wir machen weiter mit unserem Gast hier im Studio, Katja Nunn von Arbeit und Leben. Aus der Biografie haben wir jetzt schon einiges gehört. Mhm. Du hast also Geschichtswissenschaft und Religionswissenschaften studiert und dann fehlt jetzt noch der Absprung, der Übergang, die Weichenstellung oder die Kreuzung zu Arbeit und Leben, ja, zur Erwachsenenbildung.
Genau, also ich habe mich, also ja, wie fange ich da am besten an? Ich habe ja nicht auf Lehramt studiert, ich habe ein wissenschaftliches Studium gemacht und da war so auch immer der Schwerpunkt in den Bereich, zum Beispiel habe ich im religionswissenschaftlichen Bereich sehr viel zum Thema Frauen und Religion gemacht, aber auch Radikalisierung. Also ist mir diese ganze Problematik, die im historischen Kontext oder auch im religiösen Kontext gesellschaftlich entstehen kann, immer bewusst gewesen. Ich habe auch da versucht, immer wieder ein Engagement zu finden, habe versucht, also das hat zeitlich dann einfach alles nicht mehr gepasst, muss ich dazu sagen, in den Gedenkstätten zu arbeiten, in Buchenwald und aber auch bei Topp und Söhne. Und darüber bin ich dann als Elternzeitvertretung einer Studienkollegin zu Arbeit und Leben gekommen, weil die wusste, dass ich da engagiert bin, dass ich thematisch auch interessiert bin, dass das mir auch ein persönliches Anliegen ist, gegen zum Beispiel neurechte Tendenzen vorzugehen, Leute zu unterstützen, sich da zu engagieren und so weiter. Arbeit und Leben der Träger des lokalen Aktionsplans im Ilmkreis ist und ich eben diese Elternzeitvertretung für sie gemacht habe, bin ich dazu gekommen.
Wir müssen vielleicht, bevor wir jetzt noch 15 Mal sagen Arbeit und Leben und aber eigentlich erst 16:45 erklären, was ist, müsste man vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Was ist eigentlich Arbeit und Leben?
Genau. Arbeit und Leben ist ein gewerkschaftlich getragener Bildungsträger der Jugend- und Erwachsenenbildung in Thüringen. Da gibt es 16 Landesverbände auch und für Thüringen ist das hier in Erfurt der Sitz. Da gibt es verschiedene Projekte, aber da kommen wir ja dann.
Und das ist die Verbindung zwischen Volkshochschule und Gewerkschaft.
Genau, das stimmt, danke.
Darf man nicht vergessen, weil ganz das wichtig. Ist immer so eine eigenartige, eigentlich eine ganz gute Verbindung ist, die ich denke mal, aus dieser Zeit kommt das auch, dass die Arbeitnehmerbildung über die Volkshochschulen da forciert wird und da Chancen erschlossen werden, genau, für die Arbeitnehmer, sich dort Bildung anzueignen, so etwa.
Jetzt hast du schon zwei, dreimal immer den Ilm-Kreis erwähnt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du aus dem Ilm-Kreis kommst.
Nee.
Nein.
Aber ich arbeite da. Also das ist, ich lebe in Erfurt und der Träger hat auch seinen Sitz hier in Erfurt, aber über Umwege ist die Trägerschaft der externen, das nennt sich externe Koordinierungsstelle des lokalen Aktionsplans bei Arbeit und Leben gelandet. Ja, und deswegen arbeite ich zwar im Ilm-Kreis, komme aber nicht von da.
Also was ist der lokale Aktionsplan?
Der lokale Aktionsplan, also das ist im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, welches beim Bundesfamilienministerium angesiedelt ist, ein Programm zur Demokratieförderung, Demokratiestärkung, vor allen Dingen zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Deutschland angedacht, über das es mehrere Fördermöglichkeiten gibt. Eine Fördermöglichkeit sind diese lokalen Aktionspläne, die in ganz Deutschland existieren und auch in Thüringen. Und das ist in Kooperation mit dem Landesprogramm Denkbund, wurde das über die Jahre entwickelt. Denkbund gibt es ja seit 2011, jetzt seit 2016 die neu überarbeitete Version. Und Ziel dieser beiden Programme ist es vor allen Dingen, Menschen zu unterstützen, die sich zivilgesellschaftlich für Demokratie, gegen Menschenhass engagieren möchten, ihnen Projekte zu ermöglichen, aber sie auch zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, in ihrer Region was umzusetzen.
Und Radio Frei ist mitbeteiligt.
Genau, Radio Frei ist unter anderem der Träger für den Erfurter LAP.
Ja. LAP?
Lokaler Aktionsplan, ja.
Okay. Also da haben wir den Kreis wieder geschlossen.
Genau,
so
sieht's aus.
So klein ist die Welt.
Ich frage mal etwas ketzerisch, also in Zeiten, in denen, rechtspopulistische Parteien verstärkt gewählt werden und diesen lokalen Aktionsplan und diese Programme gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Inwieweit kann man denn davon sprechen, dass die erfolgreich sind, wenn es um Demokratiestärkung und Mitbestimmungsstärkung geht, wenn gleichzeitig Leute vermehrt das Gefühl haben, das sind ja nicht nur Rechtsextreme, die die AfD zum Beispiel wählen, sondern auch Leute, die einfach unzufrieden sind mit dem System, die sich nicht repräsentiert fühlen. Und offenkundig gibt es da mehr als vor, oder trauen sich mehr raus als vor 10 Jahren, keine Ahnung. Aber wenn es diese Programme gibt, inwieweit kann man davon sprechen, dass sie erfolgreich sind?
Sie sind ja nicht perfekt. Das ist das Erste. Sie sind nicht perfekt, das stimmt. Aber sie schaffen, also sie sind anpassungsfähig, indem wir auf die Zivilgesellschaft zugehen, auf diejenigen, die sich engagieren wollen. Also das ist jetzt nichts Statisches, dass wir sagen, wir kommen jetzt an mit Maßnahmen, die ihr machen müsst und so wird das jetzt gemacht und nicht anders, sondern es geht darum, das gemeinschaftlich quasi partnerschaftlich zu entwickeln. Wenn ich im Ilm-Kreis verstärkt Aufmärsche von Rechtsextremen habe, was kann ich dagegen tun oder wie kann ich mich einbringen? Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich einen Landkreis habe, in dem das nicht so häufig vorkommt, was kann ich dafür tun, dass sich Menschen verstärkt zivilgesellschaftlich engagieren, zum Beispiel für Geflüchtete oder dafür engagieren, dass der soziale Zusammenhalt, die Solidarität gestärkt werden. Das sind alles so Sachen, die über diese Programme mitlaufen, wo es darum geht, Menschen ein Stück weit auch dazu abzuholen, wo sie stehen, aber sie auch zu ermutigen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen. Und das schwankt sowieso immer. Also die Gesellschaft ist ja auch nicht statisch und darauf gehen diese Programme ein. Also natürlich ist das alles nicht perfekt und man muss manchmal auch erst reagieren und schauen, was kommt da auf mich zu. Und mit dieser Aktion kann man, glaube ich, doch ziemlich viel erreichen und ich finde auch, wir haben schon viel erreicht.
Das heißt, die Projekte entwickeln sich auch im Bereich der Arbeit selbst weiter?
Ja, definitiv, genau.
Du bist eine Koordinatorin des lokalen Aktionsplans im Ilm-Kreis. Was genau macht denn so eine Koordinatorin? Also ist das halb Teilzeit, 50% oder wie viele Stunden verbringst du damit?
Ja.
Was passiert da konkret vor Ort?
Konkret vor Ort, ja, das ist relativ komplex, weil sich die Arbeit der externen Koordinatorinnen auch über die Jahre gewandelt hat. Das war anfangs ein bloßes, Ermöglichen von Projekten, die man nicht selber initiiert hat. Jetzt ist das schon sehr stark ein Zusammenarbeiten mit Aktiven in der Region. Was mache ich alles? Ich ermögliche Menschen, die zum Beispiel ein Demokratieprojekt für Jugendliche umsetzen wollen, Demokratie lernen und leben, zum Beispiel Schülerräte fortbilden, um Demokratiestärkung an Schulen zu ermöglichen, dass sie das durchführen können. Ich helfe ihnen dabei, Fördergelder zu bekommen, und ich helfe ihnen auch, wenn das gewünscht ist und sie vielleicht da noch einen Input brauchen, auch Fachpersonal ranzuschaffen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich helfe ihnen, das zu organisieren, wenn sie das möchten. Viele sind aber auch schon sehr fit, dass sie das selbst auf die Beine stellen können, dass sie nur noch geringfügige Unterstützung brauchen. Und das ist zum Beispiel einer der Erfolge, dass es viele Leute, viele Aktive schon gibt, die wissen, was sie tun können und wenn Bedarf ist, sofort die Möglichkeit haben, dass sie was tun. Also, dass sie sofort wissen, was zu tun ist, an wen sie sich wenden müssen. Das ist ja auch einfach eine Information, die nicht jeder Mensch hat.
Wenn du sagst, viele Schulen haben das schon, traust du dir zu, einen Überblick zu geben und zu sagen, alle Thüringer Schulen, von Regelschule bis Gymnasium und Berufsschule, haben die Mitbestimmung der Schülerräte, der Schülersprecher so organisiert, dass da also auch demokratisch gewachsene Persönlichkeiten herauskommen?
Ja, also ich traue mir durchaus zu sagen, dass es in Thüringen nicht besonders gut steht.
Woran liegt das?
Mein Eindruck ist, dass aus meiner persönlichen täglichen Arbeit, dass ich glaube, den Schülerinnen und Schülern häufig nicht genügend zugetraut wird. Ich habe auch im Rahmen dieses Bundesprogramms eben mit sehr vielen aktiven Jugendlichen zu tun, die Ahnung haben von dem, was sie tun, die wissen, was geht, die was machen wollen, und dann oftmals auf eine relativ ablehnende Haltung stoßen. Und ich glaube, das ist die größte Bremse, um junge Menschen, also gerade junge Menschen, dazu zu bringen, zu sagen, naja, dann halt nicht. Also diese etwas leichte Resignation, die sich dann irgendwann breit macht.
Hast du denn den Eindruck, dass die mit genügend, sag mal, Demokratiekenntnissen, Vorkenntnissen aus den Schulen kommen? Oder gibt es da Defizite, die du erkennst? Oder?
Wenn ich an meinen eigenen Schulweg, also es ist sehr stark, glaube ich, vom Lehrpersonal abhängig. Wenn ich engagierte Schulsozialarbeiterinnen habe, engagierte LehrerInnen habe, dann kommen sie mit genügend Wissen raus. Das ist leider nicht so häufig der Fall. Und wenn ich an meinen eigenen Schulweg denke, ich bin definitiv nicht mit genügend Kenntnis und der schlichten Ahnung, was ich für Handlungsmöglichkeiten als volljährige Bürgerin hier in Deutschland habe, das wusste ich alles nicht. Also ich wusste, ich kann wählen, und das war's.
Mehr aber wusste ich auch nicht. Die Rechte als Arbeitnehmerin.
Ja, zum Beispiel. Das ist in der Berufsschule ein bisschen angerissen worden, Gott sei Dank. Also da hatten wir eben halt noch die NGG dann, nicht die GEW zu Gast, weil war ja fachspezifisch.
NGG ist was?
Entschuldigung, die Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten, die unter anderem für die Hotelfach, für den Gastrobereich
also für Betriebsräte geworben hat oder genau. Zumindest erstmal erläutert hat, was man da erreichen
Richtig.
Kann.
Generell auch für das gewerkschaftliche Engagement.
Bevor wir zur nächsten Musik kommen, ich kann das nur bestätigen mit denen, das ist hier so ein Dauerbrenner in unseren Sendungen. Demokratiebildung findet halt in der Schule nur sehr rudimentär statt. Ja. Das liegt einfach aber auch an der Ausstattung des Faches. Sozialkunde oder Gesellschaftskunde, Politikkunde, wie auch immer man das nennen möchte, das ist einfach ein Randfach. Und jetzt wundern sich alle, dass es irgendwie nicht so weit her ist mit demokratischen Kenntnissen und Verhaltensweisen.
Obwohl die Rahmenbedingungen laut Gesetz eigentlich stimmen. Es gibt Schülervertretungen, die gewählt werden, die also auch auf Kreis- und Landesebene was zu sagen haben, aber selbst beklagen, dass es vor Ort nicht hinhaut.
Kritisiere das jetzt mal von einer ganz demokratischen Ecke aus. Also das, was wie die Schüler proportional vertreten sind in den Schulkonferenzen, ist das, kann man nicht sagen, dass das demokratisch ist.
Gut, dann machen wir jetzt mal demokratisch Musik, und wir haben weiter die Auswahl, die Micha zur Verfügung gestellt, und jetzt der Titel Screaming Horse, was immer sich dahinter auch verbirgt.
Zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio Frei.
Katja Nonn ist heute Gast im Studio von Arbeit und Leben und wir haben jetzt schon einige Probleme angerissen, die du koordinierst, die du bewältigst und wir müssen jetzt natürlich langsam allmählich zu den Projekten kommen, die einen wichtigen Teil deiner Arbeit ausmachen und bei denen du rege im Ilmkreis, aber auch hier in Erfurt und an vielen Einrichtungen zugegen bist. Was sind das für Projekte, Katja?
Na, das sind Projekte unter anderem zur Förderung von Demokratie bei Jugendlichen innerhalb von der außerschulischen Jugendbildung, also in Schulen nur, wenn es nicht im Unterricht stattfindet. Das machen dann die Schulsozialarbeiterinnen. Die führen zum Beispiel ganze Projekttage zum Thema durch Demokratiebildung, Wahlen. Was für Möglichkeiten habe ich jetzt, Beteiligung an der Schule auszuüben? Was kann ich generell tun, um gemeinschaftlich ein gutes Leben zu führen, einfach so dieses Überthema, auch Solidarität zu leben. Und natürlich geht es auch darum, Menschen, die neu in den Ilmkreis kommen, respektive eben Geflüchtete, zusammenzubringen mit Menschen, die da schon sehr lange leben. Das ist aber nicht der Hauptteil der Arbeit, sondern da geht es einfach darum, Vorurteile abzubauen, Menschen, die hierher kommen, auch mit der mit den Gepflogenheiten, sage ich mal in Anführungsstrichen, in Deutschland bekannt zu machen, dass sie sich zurechtfinden hier, solche Sachen, aber eben auch, wie gesagt, diese Begegnung zu fördern. Das ist so das große Überthema, die großen Überthemen.
Wie kommt denn das an bei den Leuten? Klingeln die bei euch Sturm? Stehen die bei euch vor der Tür Schlange? Oder müsst ihr auf die Leute zugehen? Oder kriegt ihr die Leute von irgendjemand anders zugewiesen?
Eigentlich alles drei. Es gibt Menschen, die sehr, sehr, sehr aktiv sind, die schon seit Jahren Projekte umsetzen, mit verschiedenen Trägern auch, über die wiederum auch immer mal neue Menschen kommen, die Projekte umsetzen möchten. Wir hatten dieses Jahr ein Projekt, das mit Schülerinnen und Schülern vom Gymnasium in Arnstadt stattfand. Das war ein Projekt zum Thema DDR-Geschichte, wo es darum ging, so eine Art Planspiel durchzuführen, wie das Leben in der DDR war, was für Schwierigkeiten da auf die Menschen zukamen, wenn sie zum Beispiel nicht systemkonform waren und solche Sachen. Das wurde umgesetzt. Dann gibt es Projekte, die sich gezielt dafür einsetzen, dass Jugendliche können jetzt seit neuestem auch selber Projekte beantragen und durchführen. Da geht es zum Beispiel darum, dass sie in den Schulen Schulen ihre Räume auch verschönern oder in den Jugendclubs, je nachdem, wo sie sich am meisten ja befinden. Da gibt es Sachen und auch natürlich Projekte, die etwas größer angelegt sind, die die Menschen zusammenführen sollen. Eines davon findet zum Beispiel im Stadtpark in Arnstadt regelmäßig statt. Da können Jung und Alt, sage ich mal, zusammenkommen, Spiele spielen, sich fortbilden und auch informiert werden, an wen sie sich mit Problemen wenden können.
Ja. Genau. Ich frage jetzt mal zu dem von den drei Beispielen jetzt zu dem erstgenannten nochmal, wo es um die DDR-Geschichte, Alltagsgeschichte ging. Wer kam da auf euch zu? War das der Geschichtslehrer oder irgendeine Privatperson? Warum macht die Privatperson das?
Genau. Nee, das ist tatsächlich ein engagierter Schulsozialarbeiter, der das Projekt initiiert hat. Der hat gesagt, ich möchte das gerne umsetzen mit Schülerinnen und Schülern. Der hat sehr weitreichende Kontakte in Deutschland. Der beschäftigt sich sehr stark mit der jüdischen Geschichte des Ilmkreises, vor allen Dingen im NS, mit der Vertreibung und Deportation von Juden im Ilmkreis, aber auch mit der neueren und neuesten Geschichte nach 45. Also mit allem, was ich nenne es mal Vorbeugung antidemokratischer Strukturen oder antidemokratischer Phänomene. Er beschäftigt sich natürlich mit totalitären Systemen, mit Verfolgung, versucht Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren für diese Thematik und in dem weitesten Sinne macht er Projekte und das ist eines davon gewesen.
Das ist alles bei ihm unter dem Begriff Schulsozialarbeit gefasst. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich würde jetzt sagen, an einem normalen Schüler in Anführungsstrichen würde das der Geschichtslehrer machen.
Ja, wenn die Geschichtslehrerinnen und Lehrer da ein bisschen fitter wären, könnten sie das auch machen. Mhm. Ich sag mal so, im Ilmkreis ist meine Erfahrung, dass auf mich eher die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter auf mich zukommen.
Mhm. Und die kommen dann zu dir und sagen, ich habe die und die Idee, könnt ihr das räumlich, finanziell, materiell unterstützen oder wie läuft die Unterstützung?
Genau. Also in erster Linie ist es so, dass wir zusammen das Projekt absprechen. Die Idee kommt nicht von uns, sondern die soll explizit, und das ist auch Sinn dahinter, von den Durchführenden selbst kommen. Und dann schauen wir nach, wie wir das umsetzen können und ob das förderfähig ist im Rahmen der Programme Demokratie, Leben und Denkbund. Und wenn das der Fall ist, können die Fördergelder über den lokalen Aktionsplan beantragt werden.
Und in dem konkreten Beispiel sah die Förderung wie aus?
In dem konkreten Beispiel war es so, dass er zwei Historiker aus Berlin eingeladen hat, die dieses Planspiel entwickelt haben und dafür dann natürlich Materialkosten und Fahrtkosten, solche Sachen brauchte. Das hat er beantragt und das wurde dann auch gefördert, weil das ja, wie gesagt, ein außerschulisches Jugendprojekt war.
Richtig. Mit welchem Ergebnis endete dieses Projekt?
Das weiß ich noch nicht, da sind wir gerade dabei, das zu dokumentieren.
Ach so, aber das Projekt ist zu Ende. Wie ist es bei den Kindern angekommen oder bei den Schülern?
Mein erstes Feedback war sehr gut. Vor allen Dingen sehr emotional haben die Kinder und Jugendlichen drauf reagiert. Also ich habe bis jetzt nur ein kurzes Gespräch gehabt, so ein kurzes Feedback-Gespräch. Da kommt noch mehr, weil Projektdurchführende auch einen Sachbericht schreiben müssen. Da wird es dann nochmal ausführlich besprochen, was da kommt. Aber in dem Fall war es so, dass wir ja noch die Chance haben, unsere Eltern zu fragen, was eigentlich in der DDR passiert ist. Viele das aber nicht machen, weil sie einfach nicht das auf dem Schirm haben. Und da diese Strukturen, wie zum Beispiel ja Schule in der DDR funktioniert hat, wie Arbeit, Kindererziehung funktioniert hat, Bildung funktioniert hat, dass das nicht auf dem Schirm der Jugendlichen war und dass sie jetzt vor allen Dingen eine Anregung mit nach Hause nehmen, mit ihren Eltern zu sprechen. Und teilweise gerade auch, wenn sie ihre Eltern fragen und die Eltern vielleicht von Repressionen betroffen waren zu DDR-Zeiten, auch immer erstmalig in Gespräche gehen. Also das ist vor allen Dingen so ein Stein des Anstoßes gewesen, sich mit der eigenen Familiengeschichte auch auseinanderzusetzen, mit den nächsten Verwandten einfach darüber zu sprechen.
Aber wenn du sagst, du kriegst ein Feedback darüber, aufgrund der Vielzahl der Projekte, ist ja klar, du bist da nicht dabei.
Nicht
du organisierst
allen,
genau. Sozusagen die Rahmenbedingungen, aber und dann lässt du dir berichten.
Genau, ich kann nicht bei allen dabei sein, weil das sehr, sehr viele Projekte sind, die wir umsetzen. Also im Schnitt sind es 20, 25 Projekte mindestens im Jahr, größere und kleinere, meistens sogar noch ein bisschen mehr. Und natürlich mache ich auch noch eigene Sachen. Also ich habe auch noch eigene Projekte, die ich durchführe persönlich. Ja. Zum Beispiel eine große Demokratiekonferenz einmal im Jahr, wo das Hauptziel ist, Aktive zusammenzubringen, Weiterbildung zu fördern. Ich organisiere auch selber, wenn das gewünscht ist, Weiterbildung für die Durchführenden. Bin aktiv, wenn ich zum Beispiel ein sehr schönes Projekt habe, eine Filmreihe oder einen Vortrag organisieren kann, dann mache ich das auch. Also ich bin auch selber Durchführende. Ich bin nicht nur Förderin in Anführungsstrichen.
Unter dem Dach von Arbeit und Leben.
Ja.
Weil du jetzt sagst, ich mache das persönlich. Das ist keine private Veranstaltung,
sondern unter dem Dach von Arbeit und Leben. Entschuldigung, ja, genau.
Also das muss dann immer in das Programm auch mit eingeordnet werden, ja, bei Arbeit und Leben, und läuft dann auch, von da kriegst du auch dann Unterstützung und Hilfe, wenn du selber an deine Grenzen stößt.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Fortbildungen kann ich über die Projekte, die bei Arbeit und Leben noch angesiedelt sind, wie das Netzwerk für Demokratie und Courage, auch selbst organisieren. Ich habe da fachliches Know-how bei meinen Kolleginnen, die mich unterstützen können, also wenn, okay, ich da eine Frage habe.
Zu dem Netzwerk für Demokratie und Courage, so schön hier mit NDC abgekürzt, mhm, hatten wir im Vorgespräch geklärt, was, ja, das heißt, kommen wir dann nach der nächsten Musik.
Ja, und mich interessiert natürlich dieses UBIT, ein Projekt, bei dem Bildung für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt steht. Und genau, darüber haben wir dann nach der nächsten Musik noch Zeit zu sprechen. Mhm.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
So, Bildung in Thüringen, zu Gast heute Katja Nonn. UBIT, das war das Thema, was wir kurz vor der Musik noch angesprochen hatten. Und ich zitiere mal aus dem Text, den uns Katja in der Vorbereitung geschickt hat, einen super Satz, wo man jedes Komma fragen sollte, will es nicht ein Punkt werden. Im Mittelpunkt der Projekte stehen handlungs- und erlebnisorientierte Methoden, welche Jugendliche im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung darin unterstützen, Komma, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf unsere Umwelt auswirkt. Und den hätte ich gern mal erläutert.
Den Satz, den müsste ich nochmal selber sehen.
Nein, also was macht UBIT aus?
Ja, also im Prinzip geht es darum, also das UBIT ist ja ein Kürzel, das ist ein Akronym für Jugend- und Umweltbildung in Thüringen. Und da geht es darum, hauptsächlich, also das Kerngeschäft in Anführungsstrichen ist, Projekttage an Schulen umzusetzen zum Thema Umweltbildung, beispielsweise der ökologische Fußabdruck, Welthandelsfragen zu klären, vor allen Dingen eben halt auch die Problematiken der Globalisierung auch mal zu beleuchten, was sehr häufig auch im Unterricht, im regulären Unterricht nicht stattfindet. Ich hatte das ab und an noch in Geografie, aber ansonsten fand das auch bei mir nicht statt. Und da setzt UBIT an und erläutert diese Probleme, die dazukommen, ja, in diesen Projekttagen, macht Übungen mit den Kindern und Jugendlichen, bringt ihnen nahe, wie das funktioniert und animiert sie vor allen Dingen auch selbst aktiv zu werden, sich für ja, Umwelt, Naturschutz einzusetzen, und das Ganze aber auch als gesamtgesellschaftliches Konzept zu begreifen. Also, dass das nicht einfach, ja, sondern dass das mit uns alle auch angeht, uns
alle betrifft. Das hört sich jetzt an, als wären, da gibt es feste Module, die erarbeitet wurden, die ihr sozusagen den Schulen anbietet.
Genau.
Und dann nehmen Biologie, Geografie,
so ungefähr.
Wirtschaft und Recht, Lehrer das eventuell in Anspruch.
Genau, richtig. Also so im Prinzip kann das funktionieren.
Wie lange sind das ganze Projekttage oder wie lange muss ich mir das vorstellen?
Das sind ganze Projekttage.
Jeweils ein Tag.
Jeweils ein Tag, genau. Richtig.
Es gibt ja in Erfurt auch eine Reihe von Schulen, die bereits eine Auszeichnung bekommen haben als Schule für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht den Preis genau. Ich weiß aber die Barfüßerschule und jetzt die Schule am Johannesplatz, die Gemeinschaftsschule, die Gesamtschule sind da schon ausgezeichnet worden. Kann man über dieses Projekt da motivieren, sich an solchen Wettbewerben, an solchen Ausschreibungen zu beteiligen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also mir ist es jetzt direkt im Zusammenhang nicht bekannt, dass quasi direkt dafür Werbung gemacht wird. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Lehrerinnen, Schülerinnen sowieso aktiv sind, dann werden die das sicher auch kennen und sich dann nochmal bestärkt fühlen, nach so einem Projekttag sich auch weiterhin dafür zu engagieren und eben halt in solchen Rahmenbedingungen dann auch weiter ja, Dinge umzusetzen.
Ich könnte mir vorstellen, in diesem Projekt geht es vor allem auch darum, also nicht nur diese globalen Sachen darzustellen und zu präsentieren, sondern auch auf das eigene Ich abzustellen. Ja. Was kannst du, was könnt ihr, was kannst du allein als Person, was könnt ihr in der Familie, was könnt ihr in der Schule tun, um nachhaltig Entwicklung oder Umweltbildung dort auch umzusetzen?
Richtig, genau darum geht es im Prinzip. Die eigene Verantwortung anzustoßen, klar zu machen, dass es um einen selbst geht und dass es, dass man selbst das auch in der Hand hat, dass man das selbst umsetzen kann, ja. Umweltschutz.
Jetzt strömen so viele Begriffe auf uns ein und so viele Projekte. Ich bin erstaunt, dass du und gehe davon aus, dass du den Überblick behältst und bin erstaunt darüber, wie viel, wir haben jetzt auch gehört, du musst Nachberichte und so weiter schreiben, Auswertung und das zu jedem einzelnen Holla hopp. Und dann gibt es eben noch ein wichtiges, das können wir jetzt aber nur noch anreißen. Vielleicht sollte das nochmal ein Thema werden für eine eigene Sendung. NDC, was bedeutet das?
NDC ist die Abkürzung für Netzwerk für Demokratie und Courage. Und auch hier ist das Konzept vor allen Dingen in Schulen, vor allen Dingen aber auch in Berufsschulen zu gehen und dort mit Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten zum Thema ja menschenfeindliche Einstellungen, wie gehe ich zivilgesellschaftlich, zivil couragiert dagegen an, wenn Menschen zum Beispiel diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität. Was kann ich wirklich selbst tun? Was gibt es überhaupt für Probleme? Und wie gehe ich damit um? Wie geht die Gesellschaft damit um? Und was möchte ich vielleicht selbst ändern?
Das sind auch Projekttage, die ihr in den Schulen anbietet. Jeweils einen Tag.
Genau.
Die Nachfrage ist groß.
Sehr, sehr, sehr groß.
Wirklich?
Ja, die ist riesig.
Also größer, als ihr bedienen könnt, oder?
Das kann ich gerade nicht so gut einschätzen, aber sie ist auf jeden Fall sehr groß. Es ist immer sehr, sehr viel Anfrage. Ich weiß es auch von Projektdurchführenden von mir, wenn ich selbst mal gehört habe, ja, wir hatten jetzt das NDC zu Gast, weil das NDC ja nicht nur in Erfurt aktiv ist, auch wenn der Sitz hier in Erfurt ist, sondern thüringenweit. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das NDC kommt in alle Ecken Thüringens und macht da diese Projekttage.
Das ist in Sekundarschulen.
Ja, genau.
Also Regelschulen und Gymnasien.
Genau.
Und es gibt jetzt ungefähr 1000 Schulen, davon geschätzte 600 bis 700 Sekundarschulen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter sind dafür zuständig für dieses Netzwerk?
Hauptamtliche sind es zurzeit, Moment, jetzt muss ich kurz durchzählen, 4. Hm. Ehrenamtliche sind es weitaus mehr. Das sind um die 90 Ehrenamtliche, die das stellen. Aha. Das Ganze ist wichtig, weil das ja nach dem Peer-to-Peer-Prinzip funktioniert. Also junge Menschen reden mit jungen Menschen über diese Probleme. Dass es nicht dieses von oben herab ist, ein Erwachsener erzählt mir jetzt hier was über Menschenrechte, sondern jemand aus dem eigenen Umfeld im besten Fall erzählt mir, nee, es ist nicht cool, wenn ich jemanden rassistisch beleidige. Oder lass uns doch mal gucken und darüber reden, was wir tun können dagegen.
Katja, jetzt, wenn alle Hörerinnen und Hörer jetzt auf dich einstürmen wollen und deine Projekte gerne in Anspruch nehmen wollen, was müssen sie tun? An wen müssen sie sich wenden? Welche Adresse müssen sie bedienen, um an dich und die Angebote heranzukommen?
An die Angebote vom LAP Ilmkreis kommt man ganz einfach ran. Da gibt man im Internet www.lap-ilmkreis.de ein und dann kommt man direkt auf die Homepage mit den Kontakten. Die wird auch regelmäßig aktualisiert mit den Projekten und Organisationen, was wir so machen. Die Kontakte selbst finden sich da auch drauf. Am einfachsten ist es natürlich noch über die E-Mail-Adresse. Die kann ich gern auch noch ansagen, wenn das okay ist.
Ja, okay.
Das ist lap@arbeitundleben-thüringen.de.
Okay, Katja, vielen Dank für die Informationen.
Ja.
Wir würden dich gerne in einem Jahr wiedersehen, dass du vielleicht dann zu einigen Projekten, die du heute angerissen hast, mit Ergebnissen aufwarten kannst, denn das interessiert uns immer brennend, gerne, wie so etwas ankommt und wie die Zielgruppen reagieren und natürlich auch, woran man Erfolge eurer Arbeit misst.
Ja.
Wir wünschen dir und deinen Kolleginnen ganz viel Erfolg.
Danke.
Und jetzt erstmal einen schönen Sommer und
Dankeschön.
Verabschieden uns für heute.
Ja. Vielen Dank.
Bitteschön. Tschüss.
Tschüss.